Die erste Frage, könnte man theoretisch Wert messen? Ja, aber das Problem ist, dass halt jede Ware ja nur durch eine andere gemessen werden kann. Das heißt, ich kann abstrakte Arbeit nur durch abstrakte Arbeit messen. Und deshalb würde ich sagen, theoretisch mag es sein, dass man irgendwie Wert messen könnte, aber es ist eine rein theoretische Frage, die in der Praxis völlig unmöglich ist. Also man kann niemals in der Praxis Wert messen. Immaterielle Arbeit schafft, also ist er wie ist er der Wert genau bestimmt? Ich würde es mal umdrehen und würde sagen, naja, wenn man das ins marxische Wertgesetz interpretieren möchte, und es gibt ja diesen Unterschied zwischen Wert und Preis in der marxischen Wertanalyse, dann ist es halt auch so, dass Dinge einen Preis haben im Kapitalismus, die gar keinen Wert haben. Und deswegen ist jetzt erstmal egal, ob jede immaterielle Arbeit Wert produziert oder nicht. Ich muss das nicht mal jeder immateriellen Arbeit nachweisen. Und ich müsste dann andere Kriterien anlegen, um zu bestimmen, welche immaterielle Arbeit Wert produziert und welche nicht. Also bei Marx stellt sich das dann auch im dritten Band des Kapitals so dar, dass es, man sich das vorstellen muss, als es gibt eine Wertmasse und um die konkurrieren die einzelnen Kapitale, um diese globale Wertmasse mit ihren Produkten. Ich mache mal ein theoretisches Beispiel. Wenn ich es mir gelingen würde, die Luft anzueignen und ich diese Luft verkaufen würde oder Lizenzen dafür verlangen würde, dann würden die Leute mir einen Preis zahlen, aber ich hätte überhaupt gar keinen Wert produziert. Also wenn ich so eine Art Luftsteuer einführen würde. So. Dieses Problem von Wert und Preis, also ich habe ja schon viel näherliegende Probleme auch im Kapitalismus, dass durch die organische Zusammensetzung jedes einzelnen Kapitals, also jedes Kapital hat ja eigentlich eine andere Profitrate haben, weil jedes Kapital hat ja unterschiedlich viele Maschinen, unterschiedlich viele Arbeitskräfte. Im Kapitalismus gleicht sich das aber auf der Ebene der Konkurrenz aus. Es gibt eine durchschnittliche Profitrate. Eben das meint Marx mit dieser globalen Wertmasse, um die die einzelnen Kapitale konkurrieren. Es gibt viele Arbeiten im Kapitalismus, die produzieren überhaupt gar keinen Wert. Da nennt Marx die Richter, die Soldaten, die Zugfahrer, also generell die Zirkulationsarbeiter. Und ich würde sagen, ein Großteil der immateriellen Arbeit ist Zirkulationsarbeit. Und um bei der immateriellen Arbeit zu bleiben, bei Hart und Negri sagen ja, es gibt quasi kein Innen und kein Außen mehr. Das ist aber für die Wertformanalyse gar nicht so wichtig. Marx hat zum Beispiel in den Büchern, die er nach dem Kapital geschrieben hat, das sind die Theorien zum Mehrwert, mal ein paar Beispiele für immaterielle Arbeit aufgelistet, sagt, naja, die sind halt nicht so wichtig im Kapitalismus, weil die sind in noch nicht so großer Form da. Heute sind die halt in viel größerer Form da, aber das Beispiel mit dem Lehrer. Der Lehrer geht in die Schule und unterrichtet 8 Stunden als Lohnarbeiter. Dann geht er nach Hause und macht genau dasselbe, arbeitet an seinen sprachlichen Fähigkeiten, redet mit Leuten Englisch. Das heißt aber trotzdem nur, dass er seine Arbeitskraft 8 Stunden verkauft hat, nur in dieser Zeit Wert geschaffen hat. Und auch wenn er genau die gleiche Tätigkeit danach macht, schafft er keinen Wert. Marx führt es dann auch aus bei dem Schauspieler, bei dem Zirkusartisten und so weiter. Und bei Wissen generell, da gibt es ja, würde ich auch sagen, also macht das Marx ja auch mit der Kunst. Und dann gibt es ja auch noch das Beispiel, das wurde auch schon viel diskutiert in der marxischen Theorie. Zum Beispiel, es gibt ja Wissen, die rationalisiert den Produktionsprozess, also sie wird im Produktionsprozess angewendet. Das wäre dann die Anwendung von produktivem Wissen. Die schafft auch Wert. Aber es gibt auch viele Wissensformen, die sind völlig wertunproduktiv. So. Die haben einen Preis, schaffen einfach keinen Wert. Und diese notwendigen Arbeiten, nenne ich es mal, für den Kapitalismus, die gab es auch schon immer. So viel vielleicht mal ganz kurz zu diesen 3 Fragen, komplexen.
Ja, hier vorne war noch eine Frage oder eine Anmerkung.
Zu der Frage, ist das denn jetzt, also warum soll ich denn immaterielle Arbeit denn jetzt versuchen, da irgendwie so einen Wert zu messen oder so? Also ich glaube, da bin ich ein bisschen falsch verstanden worden, aber vielleicht habe ich es auch ein bisschen missverständlich mich ausgedrückt.
Warum ist es überhaupt sinnvoll zwischen materieller und immaterieller Arbeit?
Ja, da würde ich sagen, warum ich das gemacht habe, war, ich habe versucht, Hart und Negri nachzuweisen, also in der Verwechslung von konkreter und abstrakter Arbeit, genau darum darüber können ja hartnäckig nicht mehr unterscheiden. Oder was ich gerade gemacht habe mit dem Lehrerbeispiel, die können nicht mehr unterscheiden, für wann findet abstrakte Arbeit statt und wann findet nur Tätigkeit statt. Also wenn der Lehrer ja nach Hause geht und in seinen Fähigkeiten arbeitet, dann macht er ja nur Tätigkeiten. Und was Hart-Negri machen in ihrer Argumentation, sagen, es gibt gewisse Arbeiten oder gewisse Tätigkeiten, die sind etwas total Besonderes, diese immaterielle Arbeit. Aber mit der Wertformanalyse würde ich sagen, dass man da gar nicht irgendwie unterscheiden muss. Also es ist egal, was ich, wenn ich abstrakte Arbeit produziere, was ich da mache, ob ich einen Computer bediene, ob ich ein Auto baue, das ist egal. Von daher würde ich dir völlig recht geben. Ich wollte bloß nochmal sagen, dass quasi es immer wichtig ist, bei Marx schreibt er auch an, zu einer bestimmten Zeit, bestimmten Ort und so weiter, wo Wert geschaffen wird, dass man darauf dann auch auf solch, also wenn man die Werttheorie nicht leugnet, dann hat man andere Kriterien, als was ich gerade mache. Denn das, was ich da mache, ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist nur, produziere ich gerade abstrakte Arbeit und was nicht. Und diese Verwechslung von konkreter und abstrakter Arbeit führt meiner Meinung nach bei Hart-Negri auch zu einer Verwechslung zwischen Tätigkeit und abstrakter Arbeit. Und deswegen habe ich das nochmal aufgegriffen, aber es stimmt natürlich. Und zu deinem anderen Einwand, da würde ich dir völlig recht geben. Und das ist ja auch was Posson ja schreibt, abstrakte Arbeit lässt sich eben nur durch abstrakte Arbeit messen. Und ich kann ja selbst dieses Problem auch, was Michael Heinrich hatte, ich kann mich ja tatsächlich nicht so einfach hinstellen. Ich meine, Marx hat dieses einfache Beispiel im Kapital mit Robinson, wo er so sagt, das kann man dann so nachmessen. Aber es stimmt natürlich, der Wert ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Und ein gesellschaftliches Verhältnis kann ich ja nicht quasi nur in der Produktion nachmessen. Da gibt es ja noch eine andere Ebene, nämlich die Zirkulation. Und die bilden ja eine Einheit. Das heißt, der Wert schwankt ja auch ständig. Von daher, da würde ich dir völlig recht geben. Und auch mit dem Geld als Wertmesser ist natürlich eine problematische Formulierung, aber du hast natürlich recht, wenn du sagst, das Geld schafft es ja gar nicht, den Wert zu messen, sondern das Geld misst ja nur den Preis. Und ich würde auch sagen, ich habe gerade, während du das gesagt hast, auch mal in meinem Buch nochmal ein Zitat gesucht von Negri. Ich habe es leider nicht gefunden, weil Negri fällt auch auf den Geldfetisch rein. Also Hart-Negri schreiben vom Finanzkapitalismus und das sind so Wetten auf das Gemeinsame und das Geld ist quasi Kommandogewalt des Kapitals und eben nicht nur einfach ein Mittel, um den Tausch zu vereinfachen. Und genau diese Formulierung, Mittel, um den Tausch zu vereinfachen, ist der Geldfetisch, weil die Neoklassik und die politische Ökonomie, die geht davon aus, dass man Waren tauscht. Und das hat man sich einfach so ausgedacht, ja, um diesen Tausch zu vereinfachen, ja, logisch, da führen wir jetzt einfach mal Geld ein. Und das ist, Marx hat eine völlig andere Darstellung des Geldes, also das ist für ihn Geldfetisch, was ich gerade dargestellt habe, sondern aus dem Warenverkehr ergibt sich quasi das Geld selber. Geld ist eine Ware bei Marx. Ja, also deswegen würde ich halt auch sagen, dass Hart-Negri da sämtlichen Fetischformen auf dem Leim gegangen sind. Das merkt man auch beim Geld. Und auch dieses Wertpreisproblem, Tätigkeit, abstrakte Arbeit, all das fliegt im Empire leider durcheinander. Und leider fand ich immer eigentlich einen starken Punkt beim Operaismus, geht dadurch halt verloren, nämlich eigentlich Arbeit als Herrschaft zu rekonstruieren. Arbeit im Kapitalismus ist ja Herrschaft. Und das hatte ich halt auch damit, dann ist mir aber aufgefallen während der Arbeit, dass tatsächlich dieses Missverständnis schon aus einer verkürzten Interpretation des Wertgesetzes im Operaismus begründet war. Ja. Bei Marx geht es ja immer um das Problem zwischen Wesen und Erscheinung. Und dass die kapitalistische Gesellschaft, also das Wesen muss erscheinen, so ähnlich, also Marx als Hegel-Schüler sagt natürlich, das Wesen muss erscheinen, aber diese Erscheinung ist natürlich, drückt schon die verkehrte Form aus. Also der Wert erscheint im Preis, aber der Preis ist ja nicht der Wert. Und das Geld ist ein Wertmesser, aber es misst ja nur die Erscheinung und nicht das Wesen. Und da haben wir einen strukturellen Widerspruch im Kapitalismus. Aber bei Marx ist genau dieser Widerspruch, der Widerspruch zwischen Wesen und Erscheinung im Kapitalismus. den der Kapitalismus auch nicht selber auflösen kann. Der ist strukturell da. Ich habe auch, um diese substanzialistischen Werttheorien einzugrenzen, da geht es ja extrem viel darum, um Geld, um Wertmessen, wie das alles geht. Ich habe da extra mehrere Kapitel dazu geschrieben, weil es gibt halt eine extrem spannende Debatte auch in der neuen Marx-Lektüre, die sich kritisch mit der monetären Werttheorie auseinandersetzt. Also bei Antonio Negri, der schreibt ja selber, die Aufgabe eines militanten Intellektuellen, also in Abgrenzung zu Gramsci, der eher vom organischen Intellektuellen sich, also der eher die Kategorie des organischen Intellektuellen hat, ist bei Antonio Negri versucht halt, die Aufgabe des militanten Intellektuellen zu bestimmen. Und er sagt, die Aufgabe des militanten Intellektuellen sind, die verschiedenen Kämpfe zusammenzubringen, zu kommunizieren und als einen Kampf wieder zu stärken, quasi Theorie als Praxisverstärker. Und als der Massenarbeiter in die Krise gekommen ist, da kommt ja Negri dann auch mit dem gesellschaftlichen Arbeiter, da beginnt ja auch die Revidierung des Wertgesetzes. Ich glaube, für Hart Negri hat sich einfach das Problem dargestellt, dass sie ja alles aus der Perspektive des Klassenkampfes gesehen haben und dort geht es halt um Wert und Mehrwert, darum wird gekämpft im Klassenkampf und das ist ja auch der Grund für den Klassenkampf, dass sie vor dem Problem standen, viele dieser Kämpfe auch damit reinzuziehen. Und da wurde halt nicht um Mehrwert gekämpft. Also haben sie halt die Kategorie der Klasse ausgeweitet und haben damit das Wertgesetzes aufgelöst, um diesen Schritt überhaupt zu tun. Also das ist quasi ja die Grundannahme auch meiner Arbeit. Und dass durch diese Auflösung des Wertgesetzes und sagen, jetzt wird überall gekämpft, jetzt ist überall der Klassenkampf, hat natürlich auch was ganz Reduktionistisches eigentlich an sich, was Herr Hart-Negri eigentlich gar nicht beabsichtigen wollten oder was oft nicht gesehen wird, ist, dass damit ja auch die jeweilige spezifische Eigenart der Herrschaftsform im Kapitalismus aus dem Blick gerät. Da wird dann zum Beispiel Geschlechterverhältnisse wird nur noch als Klassenwiderspruch gesehen und nicht mehr vielleicht auch als nochmal mit Herrschaftsverhältnissen mit eigenen Konnotationen. Als der Massenarbeiter in die Krise gegangen ist und Hart-Negri hat, da hast du völlig recht, interpretieren ja immer jede Niederlage als Sieg, gab es auch die Kritik von vielen Operaisten zu sagen, wir müssten jetzt eigentlich mal die Niederlage des Operaismus und die Niederlage des Massenarbeiters reflektieren. Wir müssten da sehr viel mehr empirische Arbeiten jetzt dazu machen und darüber nachdenken, während Negri darin ja eher den Sieg sah. Also es gab auch eine tatsächliche reale Krise damals in den 70ern, ja die Ölkrise und so weiter. Und das Konzept des Operaismus war, den Kapitalismus in die Krise zu bringen durch Klassenkämpfe, eben indem man versucht, den Kapitalismus zu überfordern, indem man so hohe Lohnforderungen stellt, dass der Kapitalismus in die Krise kommt. Das Problem dabei ist natürlich bei so einer Taktik, dass wenn ich den Kapitalismus in die Krise ziehen will über den Lohn, dass auch die Akkumulation in die Krise kommt, damit werden die Leute arbeitslos und dieser Kampf lässt sich auf so hohem Niveau nicht lange durchhalten. Aber diese quasi Niederlage haben sie dann quasi als ihren erfolgreichen Klassenkampf gesehen. Deshalb kam es dann zur Ausweitung. Und so interpretieren sie auch die aktuelle Finanzkrise, während man ja sagen könnte, da zeigt sich doch jetzt mal wirklich, dass es noch das Wertgesetzes gibt. Ihr seid der Finanzialisierung so auf den Leim gegangen, also was sie ja auch sagen mit den Wetten aufs Gemeinsame durch die Finanzbranche und dass man das jetzt sieht, dass das Wertgesetz nicht mehr gilt, weil die Börse hat irgendwie Gewinne von 25% und die realen Unternehmen dann nur 3% gewinnen. Also scheint das Wertgesetz ja nicht mehr da zu sein, wo man sagen könnte, jetzt in der Krise, also jetzt, Hart-Negri, müsst ihr es doch mal einsehen, das Wertgesetz hat sich da selber Geltung verschafft. Da sagen sie aber was anderes, sondern sie interpretieren noch die Krise als Sieg, indem sie sagen, naja, wie fing denn die Krise an? Die fing ja damit an, dass die amerikanischen Haushalte, die Arbeiterhaushalte, extrem verschuldet waren. Dass eben die Leute Lohneinbußen hingenommen haben, dass sie sich da nicht erfolgreich im Klassenkampf durchsetzen konnten und haben dann die Taktik gewählt, nicht auf ihr Begehren zu verzichten. Also für Hart-Negri ist auch Begehren eine wichtige Kategorie und haben quasi ihr Begehren so weit gesteigert, dass sie sich horrend verschuldet haben, mit dem Bewusstsein auch wahrscheinlich es niemals zurückzahlen zu können oder ob sie dieses Bewusstsein hatten, ist jetzt für Hartnäckig auch nicht so wichtig. Jedenfalls hat dieses Begehren den Kapitalismus in die Krise gebracht, weil die Leute ihre Schulden nicht zurückzahlen konnten. Genau, das gibt es als Text. Das gibt es in diesem Buch Die Krise neu denken. Da hat Negri irgendwie ganz hinten so einen Text, da schreibt er das auch nochmal. Das Nette daran ist ja irgendwie, dass er versucht, solche ökonomischen Entwicklungen politisch zu sehen. Dieses, was die Bild-Zeitung macht, die Leute sind total bescheuert, die haben sich selber verschuldet, jetzt müssen sie es ausbaden, wenden sie natürlich als erfolgreichen Klassenkampf. Es ist natürlich irgendwie ganz nett, aber es ist halt eine Perspektive, die immer nur einseitig Handlung sieht im Kapitalismus und die Struktur völlig außer Acht sieht. Und gerade bei der jetzigen Krise würde ich ja sagen, dass man da die Krise ja wirklich als Strukturmoment des Kapitalismus selbst sehen muss. Und da hast du ja auch recht mit der Krise. Das ist ja immer im Kapitalismus ein Widerspruch zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit. Also jede Krise zeigt ja, dass der Kapitalismus so produktiv ist, also gerade so Überakkumulationskrisen, dass eigentlich schon längst eine andere Gesellschaft möglich wäre. Also da werden Häuser produziert, die stehen auch da. Die Polizei schützt diese leeren Häuser, während die ehemaligen Bewohner davor campen. Also da wird quasi im Bild ja schon die Absurdität des Kapitalismus dargestellt, wie produktiv er ist und dass er an seiner eigenen Produktivität scheitert und dass man diese Produktivität ja auch wenden könnte, aber nur eben in der Abschaffung des Kapitalismus. Also so viel zum Verhältnis im Operaismus zu Strukturen, Handlungen, wo es eben nur diese einseitige Auflösung gibt. Aber der Engel schreibt, der Wert tritt in dem Austauschverhältnis der kapitalistisch produzierten Waren nicht in Erscheinung. Er lebt nicht im Bewusstsein der kapitalistischen Produktionsagenten. Er ist keine empirische, sondern eine gedankliche, logische Tatsache. Der Wertbegriff in materieller Bestimmtheit bei Marx ist nichts anderes als der ökonomische Ausdruck für die Tatsache der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeiter als Grundlage des wissenschaftlichen Daseins. Und so würde ich das auch so sehen. Also die Produktionsagenten haben sich ja niemals rational darauf geeinigt, dass wir jetzt nach dem Wertgesetz produzieren. Das ist quasi eine logische Tatsache, die sich ja erst hinter dem Rücken der Menschen herausgestellt hat.